Ich finde es gut, dass hier voll ist, dass ihr alle da seid. Ich finde es gut, dass wir auch drei Leute haben, von denen wir heute was hören. Dass so ein bisschen der Rahmen um die ganze Welt gespannt wird. Ich freue mich, dass Anne da ist. Anne ist seit 8 Jahren in Südostasien mit der ÜMG. Und möchte darüber jetzt was sagen.
Ja, das Thema ist ja hier, hol ein Stück Himmel in deine Stadt. Und ich habe mir beim Zeugnis überlegt, was sage ich, und dachte, das Thema passt ganz gut auch zu dem, was wir gemacht haben in den letzten 8 Jahren. Wir haben unter Muslimen gearbeitet und für uns war immer die Frage, wie mache ich das? Hol ein Stück Himmel in eine Stadt voller Muslime in Südostasien. Wie sieht es denn im Alltag ganz konkret aus? Wie kann ich denn Zeuge sein in einer Stadt, in der viele Muslime sind, eine Stadt, die sehr isoliert liegt, mit ca. 80.000 Einwohnern? Wir waren dort ganz neu nach der Sprachschule angekommen. Ein Team, 4 neue Leute, unser erster Einsatz. Wie machen wir das? Wie können wir hier Zeuge sein? Die wenigsten Menschen hatten die Stadt schon mal verlassen oder auch ihre Provinz verlassen. Und es sind sehr strenggläubige Muslime gewesen, die Christen nur aus Hollywood-Filmen kannten. Das bedeutet, Christen sind unmoralisch, unzüchtig und absolut im Islam unterlegen. Und jetzt kommen wir in die Stadt als Christen und fragen uns, wie auf der Welt können wir Zeugen sein für Jesus Christus, wenn die Leute sagen, Christen, von denen will ich ja gar nichts wissen. Wir fangen hier bei einer Skala von -5 an. Was sollen die mir denn sagen? Ich bin Muslim und Muslim ist besser. Ich lebe moralisch. Ich bin daran beteiligt, gute Taten zu tun. Ich möchte in den Himmel kommen. Ich streng mich an. Aber Christen? Unmoralisch, unzüchtig. Und absolut keine Leute, die ein Vorbild für mich sind. Ja, und dann standen wir da und gesagt, was machen wir? Und dann haben wir gebetet und haben gesagt, Gott, du kennst die Menschen und du kennst die Situation hier, du kennst die Leute und du kennst uns. Und bitte schenk, dass irgendwie die Leute merken, dass wir anders sind als das, was sie von Christen denken. Gott, bewirk du was, dass die Leute in uns irgendwas sehen, was dir Ehre gibt. Und wenn man natürlich in einem ganz anderen Land ist, in einer neuen Kultur, die einem völlig fremd ist, dann müssen wir uns auch anpassen und das haben wir gemacht. Als Frauen haben wir lange Kleider angehabt, also lange Ärmel, lange Hosen, weite Kleidung, um uns dem Kleidungsstil der Muslime dort anzupassen. Am Anfang hatten wir auch ein Kopftuch auf und dann haben wir mitgekriegt, dass den Leuten das nicht gefällt, wenn Ausländer ein Kopftuch aufhaben. Also haben wir die Kopftücher weggelassen und uns ohne Kopftuch rumgelaufen. Und wir hatten so viel zu lernen, also wirklich von Einkaufen, wie handelt man dort, dass man einen guten Preis kriegt, bis hin zu, wie helfe ich meinem Nachbarn, wenn große Feste anstehen, wie Hochzeiten oder Beschneidungen. Kulturell ganz typisch, dass alle Nachbarn mithelfen. Ich habe bei einem dieser Nachbarschaftshilfen gelernt, wie man Wasser schöpft. Da war man Stromausfall und die haben Wasser gebraucht und haben gesagt, Anne, geh mal mit dem Eimer und ich so, toll. Und dann haben sich alle krumm gelacht, als der Eimer natürlich immer mit dem Boden schwimmend auf dem Wasserstand und nicht seitlich runtergefallen ist, dass wir Wasser rausschöpfen konnten. Und haben mir das dann mit aller Geduld beigebracht, wie das funktioniert, bis ich am Ende dann doch meine 3 Eimer Wasser geholt hatte. Und wir waren so unsicher, wir waren neu. Wir haben gedacht, was ist denn richtig in dieser Kultur, was ist falsch? Ich meine, wir können die Sprache ein bisschen, ja, aber wir verstehen noch nicht so wirklich viel. Und bei allen Unsicherheiten haben wir immer gebetet, Herr, was soll ich machen in der Situation? Hilf mir, du kennst die Leute, ich habe keine Ahnung. Ich bin neu hier, was soll ich tun? Was ist hier richtig? Und ich war einmal in der Schule, in der örtlichen Schule, und dann fragte mich ein Teenager in der Pause, du bist doch Christ, ihr glaubt doch an die Trinität, oder? Aber das ist nicht richtig. Und der war so aggressiv und ich dachte, eine etwas seltsame Stimmung hier, was mache ich? Und gehen einem 1000 Argumente durch den Kopf, die man natürlich in der theologischen Ausbildung irgendwie gelernt hat oder auch, was kann man sagen, wenn ein Muslim diese Frage aufwirft, wie er typisch ist. Und ich dachte so, und dann habe ich gesagt, Herr, bitte, was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Und in dem Moment ist es wie wenn Gott sagt, verlier den Mensch nicht, verlier die Beziehung nicht. Es geht ja nicht um ein Argument. Bleib ganz cool und ganz ruhig und schau, dass du die Beziehung zu diesem Teenager, zu diesem jungen Mann aufrechterhältst, dass er nicht, dass du nicht das Argument gewinnst, aber er dann sagt, die Christen sind doch doof. Ich weiß nicht mal, was ich geantwortet habe, aber irgendwas, was sehr untypisch ist für mich. Ich bin eher so, der sagt Argument 1, 2, 3. Und ich habe gemerkt, diese aggressive Stimmung verschwindet und wir konnten uns danach richtig cool und locker unterhalten. Und ich dachte nur, oh, danke, dass das so klar kam und wir nicht über die Trinität argumentieren mussten. Ja, und nachdem wir circa 1,5 Jahre in dieser Stadt waren, habe ich an 3 Situationen erlebt, dass Gott handelt und dass Gott auch durch unsere Zweifel, unsere Unsicherheiten und durch unser völliges Neusein und in 1000 Fettnäpfchen treten, doch da war und was getan hat. Wir kamen eines Tages von einem Visa-Trip zurück, wir mussten also immer ins Ausland und waren dann gerade wieder an unserem Haus und die Vermieterin hat direkt vor uns gewohnt und wir im hinteren Teil des Hauses. Und als wir zu ankamen, sagte sie dann abends, boah, ich bin so froh, dass ihr wieder hier seid. Wenn ihr im Haus seid, da ist irgendwas anders. Es ist irgendwie eine andere Stimmung oder eine andere Atmosphäre. Es ist was anders, wenn ihr da seid. Und ich war völlig platt, weil ich dachte, ja, ich weiß, was anders ist. Der Geist Gottes lebt in uns und der macht einen Unterschied. Und dann habe ich auch da gebeten und gesagt, Herr, ist es der richtige Moment, das unsere Vermieterin zu sagen? Wir hatten eine sehr gute Beziehung zu ihr und waren schon fast wie Familie. Und dann hatte ich den Eindruck, nee, dass Gott sagt, lass es, es ist nicht okay jetzt, es passt nicht. Ja, und ich war einfach froh, dass unsere Vermieterin dieses Gespür hat für so geistliche Realitäten und dass sie es auch noch sagt. Weil wie oft hören wir solche Sachen nicht. Und ich war Gott so dankbar, dass die Vermieterin das verbalisiert hat und gesagt hat, wenn ihr da seid, dann ist irgendwas anders in diesem Haus. Es herrscht da ein anderer Geist. Ja, kurz darauf wurden in unserer nächsten Nachbarschaft, also im Nachbarhaus und gegenüber und nochmal schräg gegenüber, 3 große Feste gefeiert, 2 Hochzeiten und eine Beschneidung. Und ich war dann dort und habe mitgeholfen, wie es eben Sitte oder Brauch ist. Man hilft dann beim Essen vorbereiten oder guckt, dass beim Mittagessen alle Leute Getränke haben und so weiter. Und das habe ich gemacht. Und einige Wochen später sagte eine Nachbarin zu mir, ey Anne, ich finde, du solltest ein Kopftuch tragen. Und ich so, wie jetzt? Ein Kopftuch? Das mögt ihr doch. Also, ich gedacht, das mögen die Leute doch hier nicht. Deshalb haben wir keine Kopftücher auf. Und ich verstehe jetzt nicht, warum sie sagt, ich soll ein Kopftuch aufsetzen. Und meine Vermieterin sagte einige Tage später, Anne, du solltest ein Kopftuch aufsetzen jetzt. Und ich scherche wieder. Und dann sagt sie, ja, du gehörst zu uns. Du bist eine Nachbarin und du gehörst zu uns. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es für mich eins der größten Komplimente ist, wenn jemand sagt, setz ein Kopftuch auf. Aber es hat einfach gezeigt, du bist eine von uns, du gehörst jetzt zu uns Nachbarinnen. Du bist eine, die hier wohnt und die dazu gehört. Und dazu gehört dann auch, wenn man nicht in der Nachbarschaft ist, ein Kopftuch aufzusetzen. Ja, und kurz bevor wir in den Heimataufenthalt gegangen sind, sagte wieder unsere Vermieterin, die hat uns ja wirklich jeden Tag gesehen, sagt sie, Mensch, Anne, wir haben euch lang beobachtet jetzt und wir haben den Eindruck, ihr seid wirklich gute Menschen. Also ihr seid nicht unmoralisch und ihr lebt als Christen einen gewissen Standard. Ihr seid nicht das so nach dem Motto, was wir aus den Hollywood-Filmen kennen. Das hat sie nicht gesagt, aber das schwang in den Worten mit. Sie sagte, du hast immer lange Kleidung angehabt, lange Ärmel und lange Hosen. Obwohl du das als Christin hier nicht machen musst. Du kannst in kurzen Hosen gehen und in kurzen Ärmeln. Wäre kulturell völlig okay. Aber wir haben euch jetzt beobachtet, die Zeit, und wir haben den Eindruck, dass ihr wirklich gute Menschen seid. Und dann dachte ich, boah, was Kleidung und ein bisschen Anpassung auch ausmachen kann, dass es wirklich Schwellen runternimmt, Barrieren verkleinert, Vorurteile von Leuten, die völlig negativ sind, ins Positive rutscht. Und ich war Gott so dankbar und habe gesagt, danke Herr, dass unsere Vermieterin das verbalisiert und dass wir sehen, dass in ihren Köpfen sich was tut und dass da Türen leicht aufgehen, wo wir langsam reintreten können und auch mehr jetzt sagen können von Jesus Christus. Und ich möchte euch ermutigen, ihr seid nicht in Südostasien normalerweise wahrscheinlich, sondern in Deutschland, im Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lebt eure Werte als Christen. Lebt es, es ist wichtig und andere Leute sehen das. Und Jesus kann einen Unterschied machen, indem wir ihm Ehre geben, so leben, wie er es möchte. Ihn fragen in Situationen, Herr, was ist jetzt dran? Da kommt wieder dieser dumme Kommilitone, den ich nicht leiden kann. Oder ich habe ein schwieriges Gespräch mit dem Chef. Wie soll ich mich verhalten, Herr? Sei du jetzt bei mir, sag mir, was ich tun soll. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr Jesus mitnehmt, jeden Schritt, den ihr tut, damit er gesehen werden kann bei anderen Menschen, bei unseren Freunden, dass wir im Alltag auch Zeugen sein können für ihn.
Vielen Dank, Anne. Das nächste Zeugnis ist von Luis Trujillo. Er ist mit seiner Frau 20 Jahre in Ecuador gewesen und kommt jetzt nach Deutschland. Hat dort biblisch-therapeutischen Dienst gemacht, Seelsorge, Gemeindearbeit, Radioarbeit und jetzt auf einmal in Deutschland. Luis, wie passiert sowas?
Also vielen Dank für die gute Frage. Lass mich darüber erzählen so. Geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, wie große Wolter dir der Herr getan. Aus Markus 5, 19. Mit diesem Bibelvers bestätigte Gott unseren Ruf nach Ecuador. Das so zu meinem Heimatland wurde. In Ecuador haben wir nun ungefähr 20 Jahre als Missionare der DMG gearbeitet. Unsere Arbeit bestand aus medizinischer Arbeit, meine Frau als Krankenschwester und ich in Gemeindearbeit, Radioprogrammen und auch seelsorgerliche Arbeit. Nun sprach Gott erneut zu mir mit dem Vers aus 1. Mose 12, 1. Geh aus deiner Vaterland und von deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Also, wir sehen uns nach Deutschland in eine Arbeit mit spanisch sprechenden Menschen gerufen. Ich bat Gott, dass er mir diesen Vers noch zweimal geben soll. Und so bekam ich ihn in verschiedenen Situationen im Ganzen dreimal, Gott sei Dank. Das zweite Mal bekam ich den Vers in Ecuador, kurz bevor ich nach Deutschland im März 2014 geflogen bin, um ein Praktikum unter spanisch sprechenden Menschen in Deutschland zu machen. Das dritte Mal bekam ich den Vers in Spanien, in einer Konferenz für spanisch sprechende Missionare und Pastoren, die in Europa arbeiten. Da der Prediger sagte in seiner Botschaft, kommt nach Europa und helft uns bitte. Und er zitierte wieder den Vers aus 1. Mose 12,1. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Also, mit dem Einverständnis der Familie, der ganzen Familie, flogen wir vor 5 Monaten schon von Ecuador nach Deutschland zurück. Durch verschiedene Ereignisse, die ich euch heute erzählen möchte, hat Gott den Ruf in die Missionsarbeit nach Deutschland bestätigt. Nach der Ankunft in Deutschland hatten wir eine lange Liste von Fragen, die zu klären waren. Zum Beispiel, wo soll die Missionsarbeit sein? Wie soll die Arbeit finanziert werden? Wo sollen wir als Familie wohnen? Wo werden unsere Kinder zur Schule gehen? Wo findet unsere älteste Tochter eine Berufsausbildung? Wir wissen, dass viele Menschen im Gebet, Gott sei Dank, ums stehen. Und wir fühlen uns gerade dadurch auch sehr getragen. Habt herzlichen Dank dafür. Heute können wir von vielen Gebetserhörungen berichten. Zum Beispiel, als wir angekommen sind, bräuchten wir normalerweise ein Auto. Um es nicht nicht gebußt geworden, dass wir schon eine längere Zeit kein Kindergeld mehr bekommen haben. Und so erhielten wir nun eine Kindergeldnachzahlung und konnten wir ein dreijähriges Auto hier in Deutschland kaufen. Preis dem Herrn, Gott sei Dank. Wir erstaunten, wie Gott das es geplant hatte. Die Frage nach der Wohnung war auch sehr schwierig zu lösen. Wie sollten wir so kurzfristig eine Wohnung, stell dir vor, für 5 Leute, 2 Hunde und Luis Ausländer finden? Doch, für Gott ist nichts unmöglich. Die Suche begann, Zeitungen durchsuchen, tagelang, bis wir endlich eine Anzeige für Obersulm fanden, Gott sei Dank. Wir lernten die Vermieterin kennenlernen, eine nette ältere Frau, die ihre Doppelhaushälfte vermieten wollte. Gott sei Dank haben wir haben den Mietvertrag schon untergeschrieben und sind wir umgezogen in der gemütliche Doppelhaushälfte, die wir in der Nähe von Heilbronn mieten konnten. Der Herr hat sich auch als mächtig wieder erwiesen und alles für uns vorbereitet. Nur 2 Wochen nach unserer Ankunft in Deutschland haben wir eine russlanddeutsche Gemeinde kennengelernt, die Gemeinde Gottes aus Heilbronn. Sie kamen einfach, um die DMG kennenzulernen. Es wurde ein sehr persönlicher Austausch und selbst unsere Kinder hatten Freude mitzusingen und von Ecuador und dem Wohnsitzwechsel nach Deutschland zu erzählen. Schon am nächsten Tag wurden wir von der Gemeindeleiter angerufen und dann erzählte er, dass er schon lange für die spanischen Einwanderer in Heilbronn bete. Er bot uns spontan sein Gemeindehaus an, um dort mit spanischsprachigen Gottesdiensten zu begegnen. Liebe Brüder, liebe Geschwister, das sehen wir als Gottesführung. Seit September gestalten wir dort nun jeden 3. Sonntag Gottesdienste auf Spanisch, mit Übersetzung auf Deutsch und auf Russisch. Stell dir vor. Die Gottesdienste finden wir um 17 Uhr in der Dammstraße 55 in Heilbronn statt. Wer war bei euch im Freundeskreis Kontakte zu Spanien oder Südamerika hat, zu Mittelamerika hat, bitte, bitte, kann uns bei unserer neuen Arbeit mithelfen. Auch zu persönlichen Kontakt kommen wir sehr gerne. Gottes Segen und vielen Dank.
Vielen Dank, Luis. Jetzt Johannes Oswald. Johannes ist Schwabe, 37 Jahre. Gut, dann bald 39. Er ist verheiratet und hat 4 Kinder. Wie ist es denn mit 4 Kindern? Bleibt da überhaupt noch Zeit irgendwie für so ein eigenes Leben und für Spaß?
Ja, gut, die Frage ist okay, stimmt. Ich sag mal, die Zeit, die musst du nur umdenken. Wenn du eine Familie hast, dann machst du die Sachen einfach mit deiner Familie. Also ich meine, ich gehe gern klettern, also gehe ich mit der Familie klettern. Ich gucke gern Fußball, ich bin überzeugter BVB-Fan. Mein Sohn ist Bayern-Fan. Und so gucken wir halt dann zusammen die Spiele an, beide an einer anderen Front, aber freuen uns deswegen gemeinsam. Und ich sag mal, mit der Familie zusammen kannst du genauso coole Sachen erleben. Ja.
Johannes hat Orgel- und Harmoniumbauer gelernt. Dann hat er im Küchenstudio gearbeitet, Bibelschule, und jetzt ist er in Dresden angekommen, bei Stoffwechsel, einer sozialmissionarischen Arbeit. Also der Lebenslauf, der ist doch schon ziemlich verworren, oder?
Hört sich zunächst mal an, das verworren. Allerdings, wenn wir genau hinschauen, dann ist es dennoch eine Linie, eine Handschrift, die Gott geschrieben hat. Ich war 9 Jahre alt, dann war ich bei der Liebenzeller Mission und für mich hat ein Missionar gebetet hier, dass, also ich hatte einen Wunsch gehabt, mal Vollzeitler zu werden, so mit 9 Jahren. Ne? Das ist dann auch wieder irgendwann untergegangen, dann kam irgendwie eine Begegnung mit Frontiers und dort war das auch und es ist dann auch wieder untergegangen. Aber letztendlich habe ich hier im Orgelbau Handwerk gelernt, im Küchenstudio habe ich gelernt, wie man mit Menschen umgeht, die man vielleicht, nicht unbedingt sich raussucht und dennoch freundlich und gewinnend ist. Also ich meine, du musst ja irgendwas gewinnen dabei, zumindest den Auftrag. Und in der Bibelschule, da lernst du, wie das Ganze noch hier Gott reinkommt. Und wenn du das zusammennimmst, dann brauchst du das total in so einer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien, wo du handwerklich mit ihnen arbeitest, sie förderst. Und mit Menschen umgehen kann man sowieso brauchen. Und Gott obendrauf, da komme ich gleich noch drauf. Das ist eigentlich das Hammer, ja.
Gut, ich möchte noch kurz mit dir beten und dann geht's los. Vater, ich danke dir für Johannes, ich danke dir für seinen Lebensweg, ich danke dir für seine Familie, wie du das auch alles gebrauchst. Danke, dass bei dir Dinge nicht falsch laufen, sondern dass du Pläne hast mit uns. Ich danke dir, dass Johannes den Himmel auf die Erde holen will in Dresden. Und ich danke dir, dass er uns das jetzt auch vorstellen möchte. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest und ihn segnest dabei. Amen.
Ich möchte den Nachmittag anfangen, ich sag mal, jetzt ist so eine Zeit, wo man vielleicht ein bisschen müder ist und so weiter, anfangen mit einer Geschichte. Ihr könnt euch also zurücklehnen und euch einmal so in eine Fantasiegeschichte, die vielleicht aber doch was mit Realität zu tun hat, einfach mal hineinkommen. Ne? Eine kleine Rettungsstation. An einer gefährlichen Küste, wo es oft Schiffbrüchige gab, stand einst eine primitive kleine Rettungsstation. Das Gebäude war eine bloße Hütte und es gab nur ein Boot. Aber die wenigen eifrigen Mitarbeiter beobachteten pausenlos das Meer und fuhren Tag und Nacht unermüdlich hinaus, um nach Schiffbrüchigen zu schauen. Viele Menschenleben wurden durch diese kleine Station gerettet. Und sie wurde berühmt. Einige von den Geretteten und verschiedene andere aus der Umgebung wollten zu der Station gehören und ihre Arbeit mit Zeit, Geld und Arbeit unterstützen. Neue Boote wurden gekauft und neue Mannschaften ausgebildet. Die kleine Rettungsstation wuchs. Einige Mitglieder der Rettungsstation störten sich daran, dass das Gebäude nur primitiv und schlecht ausgestattet war. Sie fanden, den aus Seenot Geretteten sollte als erster Zuflucht eine komfortable Stelle, ein komfortabler Ort angeboten werden. So ersetzten sie die Notbetten durch richtig schöne Betten und statteten das vergrößerte Haus mit besseren Möbeln aus. Jetzt wurde die Rettungsstation ein beliebter Treffpunkt für ihre Mitglieder. Sie dekorierten sie schön und sie möblierten sie ganz exquisit, denn sie benutzten sie als eine Art Club. Nun waren wenige Mitglieder daran interessiert, auf Rettungsfahrt in See zu stechen. Deshalb stellten sie die Rettungsmannschaften für die Arbeit ein. Das Motiv der Lebensrettung war in der Dekoration des Clubs weiterhin vorherrschend. Und in einem Raum, wo neue Clubmitglieder aufgenommen wurden, stand ein Rettungsboot, wo dem feierlichen Zeremoniell einfach vor diesem Rettungsboot vollzogen wurde. So ungefähr in dieser Zeit verunglückte ein großes Schiff vor der Küste. Und die bezahlten Rettungsmannschaften brachten Bootladungen von unterkühlten, durchnässten und halb ertrunkenen Menschen herein. Sie waren schmutzig und elend. Manche von ihnen hatten eine schwarze Haut und gelbe Haut. Der schöne neue Club war ein Chaos. So ließ der Eigentumsausschuss sofort eine Duschkabine vor dem Clubhaus bauen, wo Schiffbrüchige sich erst säubern mussten, bevor sie hereinkamen. Beim nächsten Clubabend gab es eine Spaltung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten, dass der Club seine Aktivität zur Lebensrettung endgültig einstellt, weil sie unangenehm seien und das normale gesellschaftliche Leben des Clubs behinderten. Einige Mitglieder bestanden weiterhin auf die Lebensrettung und sagten, das sei ja ihr Hauptzweck und schließlich hießen sie doch noch immer Rettungsstation. Schließlich überstimmte man sie jedoch und sagte ihnen, wenn sie all die verschiedenen Arten von Menschen retten wollten, dann sollen sie doch weiter unten am Ufer ein eigenes Rettungshaus aufmachen. Gesagt, getan, sie gründeten eine neue Rettungsstation. Im Laufe der Jahre erfuhr die neue Rettungsstation die gleiche Veränderung wie die alte. Sie wurde zu einem Club und weitere Rettungsstationen wurden gegründet. Die Geschichte fuhr fort, sich zu wiederholen. Und wenn man jene Küste heute besucht, findet man eine Reihe exklusiver Clubs am Ufer. Schiffbrüchige sind häufig in jenen Gewässern, aber die meisten Schiffbrüchigen ertrinken. Zum Glück ist es ja nur eine Fantasiegeschichte. Aber was, wenn doch was Wahres dran wäre? Wenn so Menschen in deinem Dorf, in deiner Stadt, in deinem Stadtteil so behandelt würden, wäre doch schrecklich, oder? Ich meine, wenn zum Beispiel so deine Gemeinde, zu der du regelmäßig gehst, über Menschen reden würde, die für die Ewigkeit noch nicht gerettet sind und für die Ewigkeit bei Gott verloren gehen und aufgrund ihres Verhaltens oder ihres Geruchs nicht willkommen wären. Bei den Schiffbrüchigen waren ja auch Leute aus anderen Nationalitäten dabei. Und auch die gibt es dieser Tage zu Genüge in Form von Flüchtlingen. Die Rettungsstation, die anfänglich noch so eine Blütezeit erlebt hat und richtig berühmt wurde, ging ein. Warum? Weil sich die Leute nicht mehr um die eigentliche Berufung, die Rettung, gekümmert haben. Sie haben sich nur noch um sich selbst beschäftigt. Sie haben wirklich den Blick für ihre Berufung verloren. Sie sind passiv geworden. Sie haben sich nur noch um sich selber gedreht. C.S. Lewis, der hat es mal in Pardon, ich bin Christ, so über die Christen ausgedrückt. Aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen am meisten für die gegenwärtige Welt taten, die sich, Entschuldigung, aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen am meisten für die gegenwärtige Welt taten, die sich auch am eingehendsten mit dem Himmel befassten. Erst seitdem die Christen weiterhin aufgehört haben, an den Himmel zu denken, sind sie in der Welt so ohne Wirkung. Eine krasse Aussage. Vom Himmel her zu denken, legt uns ja das Thema heute Nachmittag so richtig einen Steilpass vor. Hol ein Stück Himmel in deine Stadt. Und ich will dich jetzt mal so ganz persönlich fragen, du musst jetzt keine Antwort geben, nur dir selber. Was würde in deinem Dorf, deinem Stadtteil, deiner Stadt eigentlich fehlen, wenn dort deine Gemeinde nicht mehr wäre, wenn es dich dort nicht mehr gäbe? Was würde denen dort fehlen? Man könnte jetzt schnell auf vorschnelle Antworten kommen und sagen, klar, ich meine, hätten wir als Gemeinde ein bisschen mehr Geld und unser Pastor überhaupt und ja, dann fehlen uns die richtigen Leute. Und ich glaube, Argumente würde man viele finden. Aber was ist dann mit deiner Berufung, die Jesus jedem von uns unabhängig von Alter und Status gegeben hat? Ich meine, wenn Jesus in Matthäus 28, Vers 19 sagt, geht hin, wie Lewis uns es gerade eben ja auch so schön in seinem Zeugnis so rübergebracht hat, dann hat er definitiv nicht gemeint, dass die Leute zuerst zu uns kommen sollen. Das hätte Jesus nämlich dann ausdrücklich auch so gesagt. Weil die Leute, die kommen ja dann früher oder später ohnehin zu uns, wenn sie dann Christen werden, Jesus in erster Stelle setzen, sie lassen sich taufen, wir dürfen sie lehren, in Jüngerschaft anleiten. Nee, wenn Jesus also dich und mich beruft, geht hin, sind wir dann als Gemeinde oder bist du ganz persönlich aktiv damit oder passiv? Präsent oder unscheinbar? Vor 11 Jahren oder über 11 Jahren hatte meine Frau und ich ein sehr eindrückliches Ereignis damit oder eine eindrückliche Begegnung und die war ausgerechnet in Dresden. Wir waren in der Bibelschule in Wiedenest und hatten da so unsere Praktika. Und so ein Praktikum war eben in Dresden in dieser sozialmissionarischen Arbeit Stoffwechsel. Und ja, ich sag mal, wir sind dort auch dann hängen geblieben in Dresden, deswegen arbeiten wir dort. Und vielleicht ist auch das für den einen oder anderen heute Nachmittag dran, zu sagen, hey, ich überlege mir auch mal so ein Jahr zu machen, ein Jahr Orientierung, ein Jahr Praktikum, ein Jahr für, ich sag mal, Anerkennungsjahr oder ein Jahr, weil du hier oder ein halbes Jahr für dein Semester, weil du Sozpad studierst, dann darfst du nach dem Ausgang diesen Flyer hier mitnehmen. Aber nochmal zurück zur Geschichte und warum diese Begegnung so eindrücklich für uns war. Sie steht ja immer noch unter der Frage hier, der Berufung geht hin. Wir waren also in Dresden angekommen und Dresden ist eine übelst schöne Stadt. Also wer dort schon mal war, der kann das auf jeden Fall bestätigen. Wer noch nicht war, der muss unbedingt mal eine Reise hinmachen. Man geht da so abends, und es war 2003 in diesem Sommer, so durch die Straßen. Es war sehr heiß und abends sehr schön warm. Und man flaniert da so durch, man fühlt sich wie in Italien. Und dann haben wir dort Klavierklänge gehört. Es war so ja, in der Altstadt bei der Hofkirche. Und wir dachten, es kam vielleicht aus irgendeinem schönen Restaurant raus. Und dann sind wir hingelaufen, meine Frau und ich. Und dann saß tatsächlich ein Pianist, aber nicht in einem Restaurant, sondern mitten auf dem Platz. Sind wir näher gekommen, haben ein bisschen zugehört, war schöne klassische Musik. Und haben ein Weilchen zugehört und dann haben wir geguckt und dem fehlte was. Nämlich ein Körbchen, wo man Geld reintut. Der hatte also kein Körbchen dabei, wo man Geld reintut, aber der spielte dort. Und das ist natürlich so, irgendwann kommt dann die Frage auf, warum spielt er denn dort? Uns hat auch ein Passant gestellt und er hat gesagt, wissen Sie, ich spiele hier, ich bin Berufsmusiker. Ich habe gestern ein Konzert hier in der Semperoper gegeben, aber da kommen immer nur die gleichen Leute, Musikinteressierte oder Musikkritiker, aber die gute Musik, die muss rauskommen. Wissen Sie, ich spiele hier, damit möglichst viele Menschen diese gute Musik hören. Und als er dann weiter so gespielt hat, dann habe ich ein bisschen was davon begriffen, weil er hat jedes Mal, wenn er so diese Stücke gespielt hat, erklärt, warum der Komponist es so oder so geschrieben hat. Und ich fand es total eindrücklich. Und für uns war das so, ich sag mal wirklich, gerade so am Abschluss der Bibelschulausbildung nochmal so ein dickes Unterstreichen, dass das Evangelium nicht dafür geschaffen ist, in Gemeinderäumen eingeschlossen zu bleiben, sondern dass genauso wie diese Musik bei diesem Pianisten auch das Evangelium wirklich raus muss. Die Frage ist natürlich jetzt nach dem Wie. Und ich habe dazu hier als Bibeltext, als Grundlage 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23. Ich lese die hier aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt dort, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich ebenfalls es nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindsam ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Erinnert sehr an Annes Erlebnisbericht, den sie gegeben hat, den Muslimen ein Muslime zu werden. Jetzt wird es nicht so sein, dass du gleich immer neben Muslimen wohnst. Ich weiß nicht, wie deine Situation aussieht. Wir finden eine Situation vor, wo wir hineingestellt sind in Dresden von sozial Benachteiligten. Brennpunkt nennt man es auch. Das heißt jetzt nicht hier Leute, die einfach nur wenig Geld haben. Das haben wir auch. Wir leben von Spenden. Das ist nicht hier das Thema, wenig Geld zu haben, um sozialer Brennpunkt zu sein. Sondern den meisten der Leute, mit denen wir es zu tun haben, fehlt letztendlich, wenn man es ganz zusammenfassen will, in einem Wort fehlt Familie. Ihnen fehlt wirklich so dieses Zusammensein, wo sie geschützt aufwachsen, wo sie bestätigt sind. Oftmals hören Kinder, und das war eines unserer ersten Begegnungen in Dresden mit einem jungen Mädchen, die meine Frau so gefragt hat, wer ist denn der Erzeuger hier von dem Kind hier? Und ich stand daneben, ne? Und meine Frau hat gesagt, na, hier, mein Mann, ich kenne meinen Erzeuger nicht, der wollte noch nie was mit mir zu tun haben. Also das ist so eine Form von Ausgangspunkt, wie wir Brennpunkt erleben, wo Menschen wirklich eine Ungeliebtheit erlebt haben von Kind auf und irgendwo in einem ganz krassen Liebesdefizit sind. Und hier hinein merken wir, wie Paulus' Worte so ganz real sind. Paulus sagt also, wir sollen auf Augenhöhe gehen. Es wäre ja auch die Möglichkeit, alles von einem anderen Blickwinkel aus zu sehen, von einer Perspektive, ich habe jetzt studiert, ich bin gelehrt, ich sehe die Dinge hier ganz klar und ach, du bist arbeitslos, dann guck mal einfach nach Arbeit für dich. Aber vielleicht ist es gar nicht dem sein Thema. Vielleicht braucht er jemanden, der auf Augenhöhe geht und erstmal hinhört. Und dann hört er vielleicht wirklich, wie jemand erzählt, meine Mutter hat mich nie geliebt. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Und ich leide drunter. Ich bin verzweifelt damit. Und dann geht es in erster Linie noch nicht mal um die Arbeit, sondern dann geht es erstmal um dieses krasses Liebesdefizit. Und ich kann euch sagen, keine Sozialarbeit der Welt kann an dieses Liebesdefizit so rankommen, um das zu heilen. Hier braucht es wirklich Jesus. Deshalb hinhören, hinschauen, hingehen. Und das Ganze ist mit enorm viel Geduld verbunden. Es ist nicht einfach so, dass man jetzt hier sagen kann, hier, ich sage denen ein bisschen was von Jesus, dann wird alles schon wieder gut und so. Und dann schmiere ich denen vielleicht noch ein paar Schnitten und dann wird es auch gut. Nee, es braucht oft über Jahre Zeit, die hier zu investieren sind. Aber Geduld ist eben halt auch eine Form von Liebe. Nicht umsonst stellt gerade auch Paulus in 1. Korinther 13 Geduld in das Hohelied der Liebe gleich als erstes. Die Liebe ist geduldig. Ne? Ich meine, da kommt dann ganz, ganz viel danach, was die Liebe auch ist, aber Geduld, so Liebe, es kennt ganz viel Zusammenhang. Deshalb glauben wir, dieses Hingehen, Hinschauen, das braucht ganz viel Liebe, die nicht aus dir selber kommen kann, sondern die Gott in dein Herz geben muss. Also ich dachte immer, als ich angefangen habe in Dresden, in dieser Arbeit, hey Johannes, du hast richtig viel Liebe für die Leute und das nimmst du ja auch vor. Aber ich sag dir, wenn damals so ein paar Monate vorbeigehen, irgendwann ist auch das erschöpft. Und du merkst, woher soll ich jetzt noch die Liebe nehmen? Die haben mich auf den Kopf gespuckt, der andere hat mich bei der Polizei angezeigt und ich könnte euch da Stories erzählen, was da schon einfach passiert ist. Und ich denke, ich bin im falschen Film manchmal. Und dann wirklich zu sagen, hey Gott, aus der Verbindung zu dir brauche ich die Liebe, die du mir gibst, wieder neu für diese Leute. Und daraus wächst Geduld. Und daraus wächst ein zweites. Nämlich, dass wir Gnade leben, bevor wir über Gnade sprechen. Hört sich jetzt vielleicht furchtbar kompliziert an, aber es hat Jesus auch nicht anders gemacht. Ich meine, Jesus ist in diese Welt gekommen und es blieb ergebnisoffen, ob du, ob andere ihn jetzt aufnehmen in sein Leben. Der hat sein Leben für dich hingegeben. Der ist gekommen aus Gnade zu dir. Du hast nichts dafür getan und ist gestorben für dich. Der hat alles durchgemacht, an Leid, an Katastrophe. Er ist durch die Hölle gegangen, Er ist gestorben, alles aus Gnade und ohne, dass du irgendwas dafür konntest. Und deswegen Gnade zu leben, bevor wir über Gnade sprechen. Und es kann bedeuten, wie du auch Anne vorhin erzählt hast, wirklich einfach auch mal ruhig zu sein und nur zu leben, um nicht gleich was kaputt zu trampeln. Und unsere Zielgruppe muss Gnade konsumieren, bevor sie Gnade überhaupt verstehen kann. Unsere Zielgruppe hat es nicht erlebt, dass sie jemand beschenkt. Sie mussten irgendwie sich durchhangeln, durchkämpfen hier. Und manche, die kommen überhaupt nicht klar damit, plötzlich Gutes zu bekommen. Ja? Wenn wir Essen ausgeteilt haben, in der Anfangszeit haben wir es erlebt, dann sind Jugendliche raus, haben das Essen hier an die Scheibe geworfen und sind gegangen. Ja? Also eine Undankbarkeit erstmal. Aber Gnade müssen sie vorher wirklich erst konsumieren, bevor sie überhaupt verstehen, dass hier einer wirklich da ist und ihren Liebestank auffüllt. Wir sind immer noch bei Hinschauen, Hingehen, was Paulus uns so vorgibt, ja? Der wirklich hier den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche geworden ist hier. Bevor wir gekommen sind nach Dresden in diesen Stadtteil Pieschen, gab es einen Jugendkreis und das ist für mich so eindrücklich. Da gab es nicht irgendwie vorher hier Stoffwechsel und das Ganze irgendwie von dem Verein und womöglich noch mit ein paar Finanzen und so weiter untersetzt, sondern einfach ein Jugendkreis in diesem Stadtteil. Die sind samstags früh, wenn andere ihrer Ausbildungskollegen ausgeschlafen haben oder andere vom Studium her einfach mal so ein bisschen ruhiger gemacht haben, sind morgens aufgestanden, Samstagmorgen für Samstagmorgen, und sind auf so einen öffentlichen Platz gegangen und haben dort einfach auf eine ganz einfache Weise Gottes Botschaft rübergebracht. Mit Spielen, mit Liedern und ein bisschen Puppentheater hier und immer eine zentrale Aussage der Bibel genommen und die den Kindern rübergebracht. Auf eine Weise, wie sie sie auch verstehen, anschaulich. Und mich hat es bewegt. Da war niemand, da musste nicht erst was Großes werden, sondern die haben einfach losgemacht. Warum? Weil sie eben von der Bibel her gesehen haben, wir sollen hingehen. Wir sind gemeint, nicht hier der oder der, wir sind gemeint. Und weil Jesus das auch nochmal so in Matthäus 25 so deutlich macht in dem Gleichnis, hey, was ihr einem von den Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Und sie haben gesagt, auch da sind wir gemeint. Wir gehen hin und bringen Jesus hinein. Wir gehen heute jedes Kind, jeden Teenager, jeden Teenie, alle Eltern wirklich jede Woche besuchen. Wir gehen dann meist mit dem Einladeflyer vorbei, da ist ein bisschen ein Rätsel dabei. Und wir merken, auch das ist eine Form von Hingehen, wo wir bei den Leuten sind. Und oftmals wirst du reingebeten. Also ich kann in den 10 Jahren gerade mal 3 Mal, wo ich vielleicht wirklich abgelehnt wurde, kommen Sie bitte nicht mehr. Gut, akzeptiere ich. Aber wir laden 300 Leute die Woche ein, als Team mittlerweile. Ja? Also das ist hier, 3 Leute ist da verschwindend gering. Ne? Und wir gehen Woche für Woche hin und es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach Leute offen werden und wie plötzlich Beziehung wächst. Und wie Leute auspacken und so erzählen. Ja? Und du dann plötzlich Gott so ins Spiel bringen kannst. Eine Mutter, die hier totale Probleme mit ihrem Mann gehabt hat, oder Lebensgefährte, die hat gesagt, hey, der nimmt Drogen, ich trenne mich auch noch von dem. Na, es wäre der 4. gewesen, von dem sie sich trennt. Jedes Kind von dem anderen Mann. Und meine Frau hat gesagt, du, weißt du, darf ich da mal für dich beten? Ich kann dir, die letzten Wochen habe ich dir schon viel gesagt dazu, aber ich glaube, hier kann wirklich Gott nur noch helfen. Naja, wenn es hilft. Nee, ich glaube wirklich, dass Gott hilft. Und sie hat gebetet, Freitag. Montag, meine Frau im Supermarkt, quer über die Regale, Damaris, Gott gibt's! Ja, sie hat wirklich erlebt, wie Gott hier gehandelt hat. Und es ist jetzt nicht hier ein einmaliges Erlebnis. Immer wieder dürfen wir erleben, wie Gott wirklich an dieser Stelle auch Gebet erhört und Dinge verändert, ja? Wir müssen nur hingehen. Wir müssen beginnen, uns aufmachen, hingehen, wo diese Leute sind. Es gibt noch unzählige Dinge, Pausenhof, Betreuung, Pausensport, Stadtteilfest. Und ich denke, diese Liste könnte man unzählig fortsetzen, wo es darum geht, wirklich hinzugehen, wo die Leute sind. Ich meine, Teil von ihnen zu werden, auf Augenhöhe zu gehen, Juden ein Jude zu werden, Griechen ein Grieche, den Leuten, die einfach auch, sag ich mal, so ängstliche Typen sind, denen ängstlicher zu werden und in Vorsicht, in Liebe, behutsam zu begegnen. Ich habe schon vorhin gesagt, dann ist das Nächste, was daraus resultiert, dass eine Beziehung entsteht. Wir lesen es ganz oft, dass Paulus, wo er wirklich hier den Leuten so in Augenhöhe begegnet ist, wirklich in eine Beziehung getreten ist. Und da hat uns sehr bewegt, wie letztes Jahr eine Mutter gesagt hat, ich habe schon so viele Therapien durch, aber das, was ihr mir sagt, das hilft mehr als jede Form von Therapie, die ich bisher erlebt habe. Und ich glaube, dass es wirklich Gottes Geist ist, der einfach hier auch mit uns geht und der sich dazustellt und bestätigt, wenn wir wirklich hingehen, wenn wir losgehen. Paulus baut keine Beziehung auf, ohne dass er auch Hoffnung weitergibt. Hoffnung in perspektivlose Situationen hinein. Gerade wenn du Leute vor dir hast, die beratungsresistent geworden sind, die einfach vor lauter Türklinken geben von Jugendamt und was weiß ich für Leute, die alle so ins Haus flattern hier, einfach die Schnauze voll haben und sagen, ich mag niemand mehr sehen. Dort wirklich zu sagen, hey, es mag wohl alles ziemlich chaotisch laufen, aber es gibt wirklich Hoffnung. Das haben die Leute schon lange nicht mehr gehört. Sie wissen nur, was sie alles falsch machen und wie sie alles richtig machen könnten. Aber wie, das ist oft so schwer. Und dort hinein wirklich diese Hoffnung zu geben, hey, ich glaube an dich. Ich finde es ganz dramatisch hier, ein Mädchen in der Arbeit, die selber hier vom Alkoholkonsum ihrer Mutter Schäden davonträgt, man nennt es dieses fetale Alkoholsyndrom, und die in ihrem Leben nie ein Mensch wie du und ich werden kann in dieser Bildung, sondern die immer Jahre zurückgeblieben sein wird in ihrem Leben, diese Tochter. Und auch dort hinein wirklich die Hoffnung zu geben. Und das hat mich bewegt wie ein Junge, der genau ähnliche Schicksale erlebt hat, dem ich nie zugetraut hätte. Wir waren auf einem Sommerlager und er hat ganz viel von Gott gehört. Und da waren wir stille Zeitgruppe hier zusammen und da waren wir gerade intensiv im Gespräch. Die Jungs waren richtig dabei, ich war begeistert. Und plötzlich fängt er an, hier so ein Kommentar loszuwerden, was gibt es heute zum Mittag? Und da dachte ich, oh, der blickt es einfach nicht. Ja, gut, ich kann ja auch nichts dafür. Aber dieser Junge ein paar Tage später, bei einem Bekehrungsaufruf, bei einem Aufruf, Jesus sein Leben zu geben, fängt er plötzlich an, neben mir zu heulen und sagt, kannst du mit mir beten? Ich will auch, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist. Dachte ich, krass. Gott hat irgendwie auch dort die Möglichkeiten, wo wir denken, hoffnungsloser Fall, hineinzukommen und so einem Kerl wirklich hier in das Leben zu sprechen und ihn zu berühren. Das fand ich faszinierend. Ja. Und deshalb braucht es so diese Hoffnung, die wir hineingeben. Und ich glaube, wir tun es, indem wir eine gewisse Freundschaft aufbauen. Also ich denke nicht eine Freundschaft, die auf Geben und Nehmen, wie wir sie vielleicht gewohnt sind, sondern so eine Freundschaft vielleicht eher wie ein großer Bruder, eine kleine Schwester oder großer Bruder, kleiner Bruder, große Schwester, kleine Schwester. Eher in dieser Form, wo wir, ich sag mal, mehr die Gebende sind, aber die wirklich Hoffnung reingeben. Und wir sagen, hey, du schaffst es, kleiner Bruder, ah, komm, nochmal und so. Ne? Ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr jüngere Geschwister habt und ihr größere wart oder andersrum und größere gehabt haben, die an euch geglaubt haben, wenn ihr euch mal nicht gezofft habt. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese Freundschaft aufzubauen und nicht einfach, naja, jetzt heute habe ich den und den und den, sondern wirklich da eine Beziehung auch zu sehen. Und dann Gottes Wort anschaulich zu erklären. Ich glaube, das ist etwas, das musste ich ganz sehr nach meiner Bibelschulausbildung lernen. Da hatte ich dann tatsächlich so einen Jugendabend. Und ich hatte dann zuvor den Text vom Griechischen ins Deutsche übersetzt und so. Ich hatte gemerkt, gut, war alles schön und gut, aber ich war sowas von vorbei an denen. Ja. Und ich musste lernen, wirklich erstmal meine Zielgruppe nochmal genauer wirklich hinzuhören, hinzuschauen und zu merken, wo darf ich sie abholen, an welchen Stellen. Und vielleicht gerade so ein erlebnispädagogisches Element einzubauen. Mit ihnen rausgehen in den Wald, eine Seilbahn hier in der Höhe zu bauen, mit ihnen klettern zu gehen. Hey, ich sag dir, wenn du klettern gehst mit Leuten, die das noch nie gemacht haben und dann plötzlich sie so dran sind und sagen, ich komme nicht mehr weiter. Und dann sagst du, nee, komm, guck mal, hier nochmal, da gibt es einen Griff. Und ich habe dich ganz fest im Seil und plötzlich kommen sie ein Stück weiter. Und manche davon kommen sogar oben an. Und dann sitzt du paar Tage später bei der Schulnachhilfe, bei der Hausaufgabennachhilfe und die sagen dir, ich schaffe das nicht. Hey, dann kannst du sagen, das habe ich letzte Woche schon mal von dir gehört. Aber weißt du, was da passiert ist? Du hast es geschafft. Deswegen probieren wir es nochmal. Ich glaube an dich. Komm. Und es ist irre, wie man dann einfach das erleben kann. Oder ja, so eine Seilbahn, ne? Wenn du so oben stehst und jetzt sollst hier ja, 5 Meter unter dir dort reinspringen und hast nichts mehr, wo du dich festhalten kannst. Und das ist so eine Lebenssituation, die kennen ganz viele. Dieses Fallen und eigentlich nicht aufgefangen werden. Und dann zu erleben, dass so ein Seil hält. Und dann davon zu sprechen, weißt du, das ist Gott für mich, so ein Seil. Da bin ich ganz sicher. Und dann aus dem eigenen Leben zu erzählen. Das bringt so Hoffnung in ein Leben hinein. Paulus sichert auf seinen Missionsreisen immer, dass Verantwortungsträger in den Gemeinden eingesetzt werden, damit junge Gläubige ganzheitlich begleitet werden können. Es geht um soziale Förderung und um geistliche Begleitung. Fördern, das kann bei uns für die Zielgruppe bedeuten, einmal schulisch zu fördern. Allerdings mit Vorsicht. Schulische Förderung geht nur so lange gut, wie noch irgendwo Lebensziele da sind. Aber wenn dort so Lebensziele wie Flügel gebrochen sind, dann kannst du wackeln und tun, was du willst, dann kannst du nicht mehr fliegen. Ja? Dann müssen wieder neue Flügel erst wachsen und es dauert Zeit. Dann gilt es erst wieder, überhaupt den Selbstwert zu stärken. Die Sozialpädagogen nennen das Resilienz stärken. Da geht es einfach darum, hier wirklich das, was das Gute ist, was wirklich klappt und funktioniert, wo sie sich drauf verlassen können, das wirklich reinzubuttern, was geht. Dann hast du ein Stück Holz und hast ein begabtes Kind, was so mit Holz umgehen kann und du gibst ihm, zeigst ihm, wie das noch weitergeht. Oder jemand, der wirklich musikalisch begabt ist. Wir hatten ein Mädchen in der Arbeit, die konnte nicht lesen, nicht schreiben. Also die hat es wirklich, war auf der Lernförderschule, aber die hat ein Musikinstrument in die Hand genommen, eine Gitarre, hat Gitarrenunterricht gehabt und hatte schneller als ihre Schwester, die lesen und schreiben konnte, gelernt. Also da wirklich zu fördern, zu sagen, hey, das kannst du gut und darin wirklich hier einen Selbstwert wieder aufzubauen, dass jemand auch eine Selbstachtung bekommt. Und eine Selbstachtung ist so wichtig. Wenn du ein Mädchen siehst mit 13, die sagt, naja, ich war nie geliebt, aber wenigstens liebt mich der Typ mal für ein paar Minuten. Und dann mit dem Nächsten in die Kiste steigt, dann mit dem. Und Hauptsache für die Minute, dann ist der Selbstachtung so ganz unten, ist weg. Und da ist so wichtig, gerade da wieder Selbstwert aufzubauen, denn Selbstachtung, wo jemand sagt, hey, ich bin eine Persönlichkeit, ich bin von Gott wertvoll gemacht. Und deshalb achte ich auch meinen Körper und achte mich auch, wie ich bin und gebe mich nicht einfach so irgendjemand her. Ja, dieses Selbstwert stärken kann kreativ, handwerklich, musikalisch, kulinarisch. Ja, wir haben doch manche, die sich plötzlich so entdecken in der Küche und da kochen wie die Weltmeister und wow, Hammer, selbstständig sind. Wir haben manchmal schon so Essensduelle gemacht hier, Kochduelle heißt es mehr. Gemeindekinder und welche aus unserer Arbeit, und da waren welche aus unserer Arbeit weit überlegen den Gemeindekindern. Warum? In der Gemeinde, da waren einfach so die Muttis, die immer alles abgenommen haben, die waren auf sich selber gestellt, die waren echt meilenweit voraus. Und auch das ist so ein Ding, wo plötzlich hier, hey, das kann ich, so eine Begeisterung über sich selber wieder neu kommt. Oder sportlich, ne? Und ich glaube, wenn das wieder entsteht, dann kommt auch so, da kommen wieder Lebensziele, wieder so ein Sinn, warum und wozu ich lebe. Und dann habe ich wieder Ziele und dann macht es auch Sinn, in die Schule zu gehen und durchzuhalten. Und das nächste Teil von sozialer Förderung ist aber genauso auch geistliche Begleitung. Einmal zum Glauben führen. Da können wir nichts erzwingen, wir können dort nur sehen, wir können wirklich einfach dort nur das weitergeben, was Gott uns einfach auch gegeben hat. Der Rest macht der Heilige Geist. Und das ist nicht immer eine Garantie, dass jeder, den wir haben in der Arbeit, sich auch bekehrt. Wir beten dafür. Wir haben immer mittwochs eine Zeit eingerichtet, wo wir im Mittagsgebet hier immer für jede einzelne Person der Zielgruppe wirklich beten. Wir denken, das ist genauso wichtig, ist auch Arbeitszeit, wo wir sie vor Gott bringen, vor seinem Thron halten und sagen, Jesus, du siehst diese Person und dieses Kind, diesen Teenager, diese Mutter, diesen Vater. Ja, und dann in Jüngerschaft begleiten, wenn jemand wirklich zum Glauben gekommen ist. Ich darf seit den Herbstferien mit einem Vater, der wieder auf dem Weg zum Glauben zurück ist, mit ihm Bibel lesen. Und er hat daraus wieder neue Kraft geschöpft, war ermutigt und hat seiner Tochter, zu der er lange keinen Kontakt mehr gehabt hat, wieder neu Kontakt aufgenommen. Und jetzt, ich könnte es euch gerade vorlesen, frisch vor ein paar Tagen, Silvester, kam eine SMS hier von ihm. Johannes, es ist ein Wunder passiert. Meine Tochter hat sich gemeldet. Wir haben uns darüber gebetet auch, dass Gott auch nach diesem jahrelangen Funkstille seine Tochter auch antwortet. Und sie hat sich auf seinen Brief zurückgemeldet. Und er darf erleben, wie Gott wirklich ja real in seinem Leben ist. Und er fragt mich auch ganz viel, wie er das machen soll. Er ist oft so überfordert mit den Kindern und vieles ist da auch chaotisch in dieser Familie. Und ich darf dort einfach immer wieder sagen, komm, lass uns hier gucken, was sagt Jesus dazu? Was sagt Jesus über Kindererziehung was sagt Jesus über, wie du mit deiner Frau umgehst? Und dann lesen wir in der Bibel, wir beten dafür und beten für seine Frau, beten für jedes Kind. Und er sagt, oh, heute bin ich wieder richtig gestärkt jetzt am Gehen, ja. Mentoring, wirklich Leute zu begleiten, wo sie sind. Und an dieser Stelle ist mir so wichtig, nicht einfach nur davon zu erzählen, von irgendwie, was so alles ist, sondern mir ist an dieser Stelle wichtig, euch heute eine Person vorzustellen. Die Moni, die kam mit 8 Jahren zu uns in die Arbeit. Heute ist sie 22, studiert hier 21? 21, ja, okay. Mit dem Alter haben wir es heute sowieso nicht so gehabt. Ich bin nämlich auch 39, keine 37, aber das ist kein Problem. Heute 21, studiert hier selber am BIPS in Marburg, ist selber unterwegs hier wirklich zu sagen, ich möchte wirklich Gemeindepädagogik, ich möchte hier auch etwas von Erzieher, also von Pädagogik so überhaupt lernen, um das mal anderen weiterzugeben. Aber das war nicht immer so. Und es brauchte unterwegs ganz viel Geduld. Und ich habe die Moni, eine Sache muss ich vielleicht doch vorgreifen und erzählen, kennengelernt als jemand, die wirklich so ein ganz krasses Liebesdefizit in sich gehabt hat. Und eines Morgens, wir waren gerade bei so einem Pfingst-Jugendkonferenz, da hatte hier bei dieser Pfingst-Jugendkonferenz, hatten wir gezeltet, dann kam sie so aus dem Zelt heraus und hat gestrahlt. Und ich habe gesagt, Moni, du bist verliebt. Und dann hat sie gesagt, ja, in Jesus. Und das habe ich ihr wirklich so abspüren dürfen. Und da wird sie uns auch in diesem Strahlen erzählen, wie Jesus wirklich in ihr echt so dieses Liebesdefizit geheilt hat und aus ihr eine Persönlichkeit gemacht hat, eine Frau. Es ist Wahnsinn, ja.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Die Erwartung ist hoch. Nein, okay. Ich werde mich kurz fassen, weil die Zeit ist fast um. Aber ich bin mit 8 Jahren als Kind in Stoffi gekommen, zu dieser Arbeit, wo die Leute, die einfach in diesem Jugendkreis waren, gesagt haben, okay, wir gehen raus, wir machen einfach so ein Programm für die Kinder. Da bin ich hineingekommen und ich bin zunächst die ersten 4 Jahre wegen Kuchen und Spaß dahin gegangen mit dem, also so ein bisschen Lieder singen und es gab Kuchen. Meine Mama hat so nie Kuchen gebacken und dann war das ja richtig ein richtiges Highlight, so einmal in der Woche Kuchen zu essen und ja, da auch zu merken, dass Leute sich interessieren. Es hat 4 Jahre gedauert, bis ich dann das, was da eigentlich jede Woche gesagt wurde, irgendwie gecheckt habe. Ich bin mit 12 dann auf den Sola gegangen, ist bestimmt vielen Begriff, so ein Ferienlager, und habe da zum ersten Mal so viele Christen wie noch nie in meinem Leben gesehen und dachte so, boah, krass, es sind nicht nur die Leute vom Stoffwechsel, die daran glauben, oder die Leute von diese 5 Hanseln, die dieses Programm machen, sondern wow, da sind ja noch viel mehr. Und da habe ich mich entschieden, also da habe ich gemerkt, so hey, Jesus gibt's, krass, das will ich ausprobieren, ich habe eh nichts zu verlieren. Mit 12, also damit habe ich dann auch angefangen, in eine Gemeinde zu gehen, und geholfen hat mir dabei, dass ich nicht aus dem Sola nach Hause gekommen bin und auf mich selbst, also so, ja, jetzt bist du Christ, fertig so, sondern dass die Leute, die mit mir auf dem Sola waren oder also ja gerade vom Stoffwechsel, mich an die Hand genommen haben. Wir haben zusammen dann angefangen, Bibel zu lesen mit anderen Kindern in meinem Alter, und ja, die haben mich mitgenommen, die haben mich mit in die Gemeinde genommen zu Hause und haben mir, ja, also haben mir gezeigt, wie es geht, haben mir das vorgelebt und haben mich nicht einfach nur stehen lassen. Und das war echt, ja, sehr hilfreich, ne? Gerade wenn man zu Hause keinen christlichen Hintergrund hat oder so, geht sowas ganz schnell verloren, wenn da, ja, das einfach nur so eine coole Woche ist und dann nichts passiert, weil man dann wieder ins Alte zurückkommt. Als Teenie war ich dann sehr euphorisch und so, so, yeah, Jesus, und wir machen da so ein Programm für den und wir machen dasselbe, was die Jugendgruppe macht, und das war halt dann sehr so ein Spaßding, aber ich habe das ernst gemeint, aber es war halt sehr euphorisch so, also sehr gehypt, und ich muss sagen, erst mit 16, nachdem ich mich schon getauft hatte und so, habe ich eigentlich erst, habe ich erst begriffen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Das ist nicht nur einfach, hey, yeah, Jesus lebt und so, sondern das hat was mit meinem Leben zu tun, da muss ich was verändern. Ich hatte mich taufen lassen, dann hatte ich ein Jahr später ein Jahr, wo ich Abstand genommen habe von der Gemeinde und von den Stoffi-Leuten, weil ich hatte zum Beispiel einen nicht christlichen Freund, und dann hätte es ja sein können, dass die Leute kommen und sagen so, ja, Monique, was ist denn los mit dir? Du wolltest doch nie einen nicht christlichen Freund mehr und so. Oder dass sie dann halt fragen so, ja, warum kommst du nicht in den Gottesdienst? Genau, und ich bin wirklich nur in den Gottesdienst gegangen, weil ja, ich nicht wollte, dass sie fragen, ja, wo bist du denn? Weil ich ja vorher so euphorisch war und dann plötzlich so, bleib mir weg. So, genau. Da war cool dran, dass die Leute ebenfalls dran geblieben sind, dass sie mich genauso geliebt haben wie vorher oder gemocht haben, genauso behandelt haben wie vorher und einfach da waren. Ich wusste, zu wen ich gehen kann, wenn ich Hilfe brauche, und nicht verurteilt wurde, so wie, was, du hast doch so krass mit Jesus gelebt und jetzt sowas, ja, bleib weg von uns oder so. Also, dass ich da einfach positiv erlebt habe, ja, dass Christen mich nicht fallen lassen. Genau. Ja. Genau, das war es eigentlich so in etwa, also so kleine Beispiele. Und ich jetzt mit 21, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mega standhaft bin und alles so aufgearbeitet habe, was in den ersten, also was vor der Zeit mit Gott und mit dem Wissen, dass er mich liebt, ist. Genau, einfach weiter dranbleiben, weiter bekleiden. Wenn ihr Patenkind habt, bleibt dran und bekleidet die, oder ja, lasst sie mit in euer Leben hineingucken. Weil ich lerne am meisten davon, von den Familien, wo ich mit reingenommen werde und sehen kann, wie Familie funktioniert und funktionieren kann. Also, genau, lebt.
Vielen Dank, Monique. Zum Abschluss möchte ich einfach 3 Dinge hinweisen. Einmal, wer sagt, hey, das hat mich jetzt angesprochen, Aufbruch zum nächsten Jugendarbeit, die Wegebahn vom Rand der Gesellschaft mit einer Gemeinde für alle. Das ist ein Buch hier, was ich euch sehr empfehlen kann, damit ihr manche Fehler vermeidet. Zum Beispiel hier mit der Gemeindeleitung auch ins Gespräch zu kommen, nicht Alleingänge zu machen, und lassen wir mal den Rest weg. Dann, wer sagt, hey, das ist total stark, ich möchte gerne mal hier eine Woche mal hospitieren bei euch, dann seid ihr gerne eingeladen. Oder wenn ihr sagt, jetzt sind wir hier 20 Leute, können wir vielleicht nicht hospitieren, aber vielleicht kommt einer zu uns und hilft uns, in so einen Prozess in der Gemeinde voranzuschieben und auch so eine Arbeit ähnlich aufzubauen, dann dürft ihr uns gerne ansprechen, einladen. Oder, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wirklich zu sagen, hey, junge Leute, die hier so gerade im Orientierungssinn, bei uns einfach ein Jahr mitmachen, angeleitet werden und dann wirklich auch das dann umzusetzen. Zum Abschluss möchte ich für euch, für dich beten. Ja, wenn es möglich ist, bitte ich einfach aufzustehen. Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für diesen Nachmittag. Danke, dass du wirklich, ja, für dich kein Mensch wirklich ein hoffnungsloser Fall ist. Danke, dass du in jeden Menschen wirklich investierst und investiert hast mit deinem ganzen Leben, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jeden Menschen, der hier in diesem Raum ist, wirklich auch ausstattest mit neuem Eifer, wirklich auch zu sagen, hey, ich möchte wirklich nicht mich um mich selber drehen, nicht als Gemeinde, dass wir uns um uns selber drehen, sondern ich möchte wirklich, dass wir raustreten, dort, wo die Leute sind. Und ich bitte dich, dass du dort hinein wirklich, ja, Weisheit gibst, gute Entscheidungen zu treffen und wirklich loszugehen, auch wirklich die Kraft dran zu bleiben und durchzuhalten. Das möchte ich wirklich dich für diese Geschwister in deinem Namen bitten, in Jesu Namen. Amen.